Also das Erste ist beim Lobbyisten, der braucht Kontakte, das sagen einem alle, das ist quasi das A und O. Das heißt, wenn er was verhindern will, muss er ja erstmal wissen, was passiert. Er braucht also Kontakte in den Ministerien zum Beispiel und muss dann erfahren, was da in Arbeit ist. Wenn er es nicht mitkriegt, dann hat er seine Arbeit schlecht gemacht. Und deswegen wird er dann in einem frühen Stadium versuchen, im Ministerium erst die Beamten und dann vielleicht den Minister zu überzeugen, das sein zu lassen. Und wenn es da nicht geht, kann man es im Bundestag nochmal versuchen. Aber im Prinzip sagen Lobbyisten, müssen sie gleich in die Ministerien ran. Da ist das Stadium, wo man möglichst dabei sein muss.
Und die rufen dann an oder schicken E-Mails oder laden zu Infoveranstaltungen? Oder wie läuft das hauptsächlich?
Alles. Also Lobbyisten machen regelmäßig Feste in Berlin, Abendessen, wo sie dann Abgeordnete, Beamte einladen, zum erstmal Losen kennenlernen oder auch zur Kontaktpflege. Dann trifft man sich vielleicht zu Gesprächen unter vier Augen, dann gehen die Lobbyisten in die Ministerien, dann telefonieren sie, mailen sie, das ganze Spektrum.
Da wird ja jede Menge Geld investiert, um diese Lobbyarbeit zu machen. Gibt es da so eine Faustformel, wenn ich jetzt sage, aus Gesetz Y, meinetwegen gesenkte Umsatzsteuer für Hoteliers, versprechen wir uns Gewinn X und deshalb investieren wir eine bestimmte festgesetzte Summe? Gibt es da so eine Formel?
Es gibt in der Tat angelsächsische Forscher, die sagen, dass man in Korrelation vermuten kann zwischen den eingesetzten Summen für das Lobbying und dem erhofften Gewinn oder dem erhofften zu vermeidenden Verlust. Bei der Hotelsteuersenkung sagt man allgemein, die kostet den Steuerzahler 1 Milliarde im Jahr. Ich würde mal sagen, die Lobbyisten haben da deutlich weniger eingesetzt. Es gab den Verband der Hoteliers, der da Lobbyarbeit gemacht hat. Dann gab es bekannterweise, berüchtigterweise die Parteispenden des Herrn von Fink an die FDP, 1 Million, an die CSU, 800.000 im Vorfeld. Alle Beteiligten sagen, diese Parteispenden hatten nichts zu tun damit, dass dann CSU und FDP sich für diese Hotelsteuersenkung eingesetzt haben. Selbst wenn es so wäre, ist dann die Relation 1,8 Millionen Parteispenden gegen Mövenpick war dann der Hotelkonzern, der Fink-Familie gehört. Die werden nicht die ganze Milliarde einvernahmt haben von den Steuersenkungen, die es da gab, aber trotzdem bleibt da, glaube ich, noch ein Delta, da bleibt noch was übrig. Also die Summen, die man fürs Lobbying aufwendet, sind offensichtlich hoch, aber die da erhofften Gewinne sind sicherlich oft noch höher.
Schauen wir mal auf die andere Seite, die ja offenbar sich was davon verspricht, sich beeinflussen zu lassen. Was meinen Sie, motiviert Politiker am meisten, auf die Einflüsterer zu hören?
Also das ist zum Teil ganz unehrenrührig, Argumente, die Sie hören. Es ist natürlich so, muss man auch sagen, die Politik kann nicht alles wissen, kann nicht alle Auswirkungen eines neuen Gesetzes vollkommen voraussehen. Deswegen ist es auch richtig, dass Lobbyisten mit Beamten, mit Abgeordneten reden, damit auf Risiken eines Gesetzes hingewiesen wird. Aber dann gibt es natürlich auch das Argument mit Arbeitsplätzen. Das kann im Einzelfall triftig sein, ne, dass Arbeitsplätze in einer bestimmten Region oder auch bundesweit bedroht sind. Und dann ist es aber zum Teil eben auch so, dass Lobbyisten versprechen können, dass mit bestimmten Dingen, die man macht, zum Beispiel einen privat finanzierten Autobahnabschnitt, dass das dann dem Verkehrsminister kurzfristigen Erfolg verspricht, weil er ein Band durchschneiden kann für die Autobahn, obwohl dann die Kosten eventuell höher sind langfristig, weil diese privat finanzierten Autobahnen normalerweise einfach teurer sind, wie der Bundesrechnungshof sagt. Und dann gibt es natürlich, das muss man einfach sagen, sicherlich Fälle, wo Leute in der Politik auch überlegen, in ein paar Jahren verliere ich vielleicht mein Amt als Minister, als Abgeordneter, wer könnte mich denn dann anstellen? Ne? So, und deswegen ist es natürlich so, dass die Leute zu Recht misstrauisch werden, wenn ein Gerhard Schröder als Kanzler erst einen Pipeline-Bau fördert und dann hinterher zu der Gesellschaft geht, die die Pipeline baut. Oder wenn ein Roland Verfaller im Kanzleramt erst sich für die Interessen des Bahnvorstands einsetzt und dann hoppla hopp Lobbyist wird bei der Bahn und dann wird man im Einzelfall nie gleich nachweisen können, dass es da ein Duodez gab, also ein gegenseitiges Versprechen von Vorteilen. Aber der Verdacht alleine ist natürlich schon gefährlich genug, glaube ich, auch für das Vertrauen der Bürger in die Politik.
Wenn man jetzt mal schaut, Verfaller, Dirk Niebel, Daniel Bahr, alles Vertreter von eher wirtschaftsfreundlicheren Parteien. Stimmt das Klischee, dass sie eher für Beeinflussungen zu haben sind als die anderen Parteien?
Also es gibt Umfragen nicht repräsentativer Art, dass Lobbyisten tendenziell mit der CDU besser zusammenarbeiten oder seinerzeit, als es die noch gab im Bundestag und in der Regierung, die FDP. Aber wir haben ja auch gesehen, nach dem Ende der Rot-Grünen-Koalition sind auch sehr viele ehemalige Minister, Staatssekretäre dann in die Wirtschaft gewechselt. Ein Grüner ging zu Mars, glaube ich sogar, Matthias Berninger, Wolfgang Clement ging zu RWE als Aufsichtsratsmitglied. Also insofern ist es nicht so, dass die Union und die FDP das Monopol haben auf Lobbynähe. Das geht bis hin zu den Grünen heutzutage.
Sie haben ja schon in Ihrem letzten Buch bemängelt, dass vieles, was in anderen Staaten als Bestechung gilt, hierzulande legal geschieht. Welche Punkte meinen Sie damit genau?
Also es ist zumindest so, dass in anderen Ländern es, wie gesagt, ein Lobbyregister gibt, wo sich Lobbyisten registrieren lassen müssen, wo sie angeben müssen, wie viel Geld sie ausgeben, im Vierteljahr, im halben Jahr, um ihre Interessen zu vertreten. Es gibt in anderen Ländern seit Jahren schon Regelungen gegen diesen Drehtüreffekt, wo in der Tat dann genehmigt werden muss, bevor jemand aus einer Regierungstätigkeit in eine Wirtschaftstätigkeit gehen kann, zumal zu Unternehmen, mit denen man vorher zu tun hatte. Und es gibt anderswo schärfere Regeln zur Offenlegung von Spenden und Geschenken, in Großbritannien zum Beispiel.
Wann, Herr Tillack, ist Lobbyismus legitim und gut?
Also Lobbyismus ist an sich, sollte nicht verboten werden. Günter Grass hat mal gesagt, wir sollten die Lobbyisten aus Berlin vertreiben sozusagen. Das sage ich ganz klar nicht. Es müssen sich auch Unternehmen und Verbände müssen das Recht haben, ihre Argumente und ihre Interessen zu vertreten. Was aber dann nötig ist, wäre eine sehr viel größere Transparenz, dass man zum Beispiel erfährt, welche Passagen in Gesetzen eventuell zurückgehen auf Vorschläge von Lobbyisten und dass man erfährt, was Lobbyisten ausgeben für das, was sie tun, wie viele Lobbyisten es überhaupt gibt. Und da hapert es in Deutschland.